Das Thema, das ich dir heute mitgebracht habe, passt ziemlich gut zu meinem Thema der letzten Episode, als es um das Konzept des ausreichend guten Angehörigen ging. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, kannst du das ja ganz einfach nachholen. Das ist aber keine Voraussetzung, um dieser Episode folgen zu können. Worum soll es eigentlich heute gehen? Heute geht es um erlernte Hilflosigkeit. Ich stelle dir die Theorie dahinter kurz vor und stelle dann den Zusammenhang für dich als Angehörige oder Angehörigen einer psychisch erkrankten Person her. Also bleib dran. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und Gastgeberin dieses Podcasts für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Wie vorhin schon gesagt, geht es heute um das Thema erlernte Hilflosigkeit. Und auch das ist nicht einfach nur ein Schlagwort, so wie bei der letzten Episode das Thema des ausreichend guten Angehörigen, sondern es ist ein Modell, das von einem Psychologen entwickelt wurde und das ich dir jetzt erst einmal kurz vorstellen möchte. Der Psychologe, um den es geht, ist Martin Seligman. Der hat auch dem Konzept der positiven Psychologie in den 1990er Jahren zu großer Aufmerksamkeit verholfen. Und ich habe das in einer der vorigen Episoden auch schon einmal erwähnt, die positive Psychologie und Martin Seligman. 1967 hat Seligman ein Experiment mit Hunden konzipiert und durchgeführt. Eigentlich ist dieses Experiment ganz schön grausam gewesen, finde ich. Und wenn du da also ein bisschen empfindsam bist, dann skippe lieber ein paar Minuten nach vorne, weil mich als Hundehalterin hat dieses Experiment ein bisschen erschreckt. Ich werde es im Folgenden kurz erklären. Nach dem Gong. Also lieber jetzt ein bisschen nach vorne skippen, wenn du sagst, nö, das muss ich mir nicht antun. Also was hat Seligman gemacht? Er hat Hunde in zwei Gruppen eingeteilt und diese Gruppen in unterschiedliche Käfige gesetzt und hat dann den Hunden in diesen unterschiedlichen Käfigen elektrische Stöße, also Stromstöße zugefügt. Eine Hundegruppe konnte ihrem Käfig ganz einfach entkommen. Und diese Hunde haben auch relativ schnell gelernt, wie sie es eben vermeiden konnten, weitere Stromstöße zu bekommen, indem sie nämlich aus dem Käfig ausbrechen konnte. Die zweite Gruppe bekam Stromstöße, hatte aber keine Fluchtmöglichkeit. Die Elektroschocks kamen und nichts, was diese Hunde versucht haben, konnte sie aus dieser Situation befreien. Danach hat Seligman alle Hunde gemeinsam in einen Käfig gebracht, also in eine neue Situation gebracht. Und zwar in einen Käfig, wo es auch einfach gewesen wäre, zu fliehen. Die erste Gruppe, die schon vorher eine Fluchtmöglichkeit hatte und also schon gelernt hatte, wie sie den Stromstößen entkommen konnte, rannte relativ schnell weg. Und die zweite Gruppe, die vorher keine Fluchtmöglichkeit hatte, jetzt in der neuen Umgebung aber eine gehabt hätte, ist nicht weggelaufen. Die sind einfach liegen geblieben und haben die Stromstöße über sich ergehen lassen. Seligman hat daraus den Schluss gezogen, dass die Hunde quasi gelernt hatten, es bringt nichts, irgendwie zu versuchen, der Situation zu entfliehen. Und das hat Seligman dann als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet. Musik Falls du diese letzte Passage übersprungen hast, fasse ich dir hier das Ergebnis noch einmal ganz kurz zusammen, ohne zu beschreiben, wie dieser Versuch gelaufen ist. Also in Seligmans Versuch hatten einige Hunde gelernt, dass nichts, was sie taten, um einer unangenehmen Situation zu entkommen, ihnen hätte helfen können. Sie haben aufgegeben und sie unternahmen auch keine weiteren Versuche, der unangenehmen Situation zu entkommen, und zwar auch nicht, als sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Wenn wir das nun auf den Menschen übertragen, und zwar zunächst auf jemanden, der zum Beispiel vielleicht schon seit längerem mit einer Depression kämpft und der bisher schon alles Mögliche selber versucht hat, da wieder rauszukommen, der sich vielleicht von den Menschen in seinem Umfeld unverstanden fühlt, der kann zu dem Schluss kommen, dass nichts, was er unternimmt, hilft, dass ihm einfach nicht zu helfen ist. Schlimmstenfalls lässt er quasi alles über sich ergehen und will auch von außen keine Hilfe annehmen. Also auch hier kann man davon sprechen, dass dieser Mensch eine erlernte Hilflosigkeit quasi erworben hat. Das ist die eine Seite. Und schauen wir uns jetzt mal die Seite der Angehörigen an. Möglicherweise, und aus meiner Praxis und vielen Gesprächen mit Angehörigen kann ich sagen, wahrscheinlich und nicht nur möglicherweise, kennst du das auch von dir selbst. Du bemerkst, einem Menschen in deinem Leben geht es nicht gut. Und was machst du? Du versuchst zu helfen. Du sprichst an, welche Änderungen du wahrnimmst. Du übernimmst auch im Zusammenleben immer mehr Hausarbeit, Kinderbetreuung, Freizeitgestaltung, möglicherweise Therapeutensuche und. Und nichts bessert die Situation oder gar die Erkrankung. Im Gegenteil, der Mensch, um den du dich sorgst, wird in der Folge immer passiver. Was macht das mit dir? Du gibst auf. Du kannst nicht mehr. Und schlimmstenfalls entwickelst du Wut und agierst vielleicht sogar ungehalten, ungeduldig oder aggressiv gegenüber dem erkrankten Menschen. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und diese Dynamik aus der erkrankte Mensch hat sich selbst vermeintlich aufgegeben und du als Angehöriger gibst auf, verstärkt sich gegenseitig. Das ist kein Versagen, sondern wie ich gerade schon sagte, das ist erklärbar. Und zwar zum Beispiel durch das Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Jetzt kommt die gute Nachricht. Alles, was wir erlernt haben, können wir auch wieder verlernen. Und dabei schauen wir jetzt in erster Linie auf dich als Angehörigen. In der Angehörigen-Dynamik heißt das nämlich, und jetzt kommen ein paar Dinge, die ich schon häufiger hier erwähnt und herausgearbeitet habe. Trenne zunächst einmal Fürsorge von Verantwortung. Fürsorge heißt, ich bin für dich da, aber die Verantwortung für dich selbst lasse ich bei dir. Hilf mir, es selbst zu tun, hat einmal Maria Montessori, die Begründerin der Montessori-Pädagogik, formuliert. Und das Prinzip gilt hier auch. Ich helfe dir, es selbst zu tun. Klammer auf, aber nur, wenn du das auch willst. Klammer zu. Führt mich zum zweiten Punkt, nämlich schaue genau hin und finde die Bereiche, die du wirklich beeinflussen kannst. Nehmen wir mal das Thema Therapeutensuche, weil das ist etwas, scheint mir so ein bisschen ein Klassiker zu sein. Hast du mit deinem erkrankten Angehörigen vereinbart, dass du bei der Therapeutensuche behilflich bist? Wenn ja, alles wunderbar. Dann kannst du Adressen raussuchen. Du kannst, so, jetzt kommt das Stichwort, gemeinsam mit der anderen Person. Zum Beispiel überlegen, wie kann ich so ein erstes Kontakttelefonat gestalten? Was kann ich da sagen? Wie kann ich mich da vorstellen? Manchmal sind Menschen da auch ein bisschen verunsichert und wer psychisch erkrankt ist, für den ist die Hürde vielleicht noch mal ein Stückchen höher, bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten anzurufen und zu formulieren, ich brauche Hilfe. Du kannst auch gemeinsam eine E-Mail für eine erste Kontaktaufnahme formulieren. Wenn ihr aber all das nicht miteinander vereinbart habt, beziehungsweise wenn du weißt, dass der erkrankte Mensch oder vermeintlich erkrankte Mensch, jetzt noch haben wir ja keine Diagnose, sondern haben erstmal das Gefühl, da stimmt was nicht. Also wenn der andere Mensch sich keine oder noch keine professionelle Hilfe suchen möchte, dann tust du das eben auch nicht. Es erspart dir viel Frust, wenn du da eben nicht eigenständig und voreilig handelst. Wie du mit dem Frust, er oder sie will sich nicht helfen lassen, umgehen kannst, das ist etwas, das können wir beispielsweise gemeinsam in meiner Sprechstunde bearbeiten. Oder du kommst zur Online-Angehörigengruppe. Aber arbeite dich nicht an dem Thema ab, wenn du es nicht steuern kannst. Zum Schluss, tue alles für dich, was dir jetzt gut tut. Du brauchst unter Umständen nämlich einen langen Atem. Und noch etwas, aktive Selbstfürsorge nimmt auch aus der Dynamik zwischen dir und dem erkrankten Menschen eine ganze Menge Dampf bzw. Druck. Wenn du dich nämlich nicht ständig auf die erkrankte Person konzentrierst, kann das die Situation erheblich entspannen. Denn auch die erkrankte Person kann das als ordentlichen Druck empfinden, wenn sich alles immer um sie dreht. Denn deine Aktivität, die kann als übergriffig wahrgenommen werden und kann dadurch die Passivität der anderen Person sogar noch verstärken. Es reicht, wenn du gut genug bist. Und was das genau heißt, das habe ich in Folge 96 ausführlicher besprochen. Und da schließt sich der Kreis. Ich habe ja am Anfang gesagt, diese Folge passt ganz gut zu der Folge davor. Ja, und wenn du dich persönlich individuell begleiten lassen möchtest in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich gerne an. Am besten schickst du mir eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de. Und ich melde mich so rasch wie möglich bei dir zurück und dann können wir schauen, was, in welcher Form ich dich begleiten kann, was ich für dich tun kann. Eine zweite Möglichkeit, mit mir zu arbeiten, und auch da kannst du entweder mir eine E-Mail schreiben oder du schaust auf meiner Internetseite. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Also eine zweite Möglichkeit ist zum Beispiel die Online-Angehörigengruppe, die sich alle 4 bis 6 Wochen trifft. Immer abends um 18 Uhr bis 19.30 Uhr und da geht es dann wirklich um dich, um deine Selbstfürsorge und um das, was das für dich heißen kann. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, dann schau einfach da mal rein. Ja, und ansonsten war es das schon wieder für heute und dann bleibt mir dir alles Gute zu wünschen, viele gute Momente und ich sage wieder Tschüss, bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.